Before long, a standard news report visual language established itself, one that's immediately recognisable to anyone. Me has this report. It starts here, with a lacklustre establishing shot of a significant location. Next, a walkie-talkie preamble from the auteur, pacing steadily towards the lens, punctuating every other sentence with a hand gesture and ignoring all the pricks milling around him like he's gliding through the fucking matrix, before coming to a halt and posing a question. What comes next? Often something like this, a filler shot designed to give your eyes something to look at while my voice babbles on about facts. Sometimes it'll slow down to a halt, turn monochrome, and some of those facts will appear one by one on the screen. This is followed by the obligatory shots of overweight people with their faces subtly framed out, after which the report is padded out with a selection of lazy and pointless vox pops.
Usually you get some inane chatter from people.
I think they do have too much. I think what we want to hear is actually what's happening and not what other people think of it.
I hate these sound bites. I don't want some punter's opinion usually. No.
Another bit of dull visual abstraction to plug another gap now before the report segues gracefully into a bit of human interest courtesy of some dowdy man opening letters in a kitchen and explaining how he's been affected by the issue.
When I'm watching the news, I don't really, you know, there's a person talking to me, telling me what's going on, and I don't really listen to what they're saying. It's just news. It's just news.
He, unfortunately, was boring, so to wake you up, this is an animated chart, this is a silhouette representing the average family, and this is a lighthouse keeper being beheaded by a laser beam. As we near the end of the report, illustrative shots of pedestrians and signs and a pipe at a window. And then the final summary, ending on a whimsical shot of something nearby, accompanied by a wry sign-off. If you're lucky, a bit of wordplay fit for a king, or in other words, a regent's treat. Charlie Brooker, Newswipe, London.
Kompott Nummer 195, Steuer-CD. Hallo und herzlich willkommen zum 195. Kompott, den ich am heutigen wirklich sehr kalten Freitag, dem 5. Februar 2010, aufgenommen habe.
It is 13, 39.
Jawohl, ja. Und es ist heute so schlimm kalt, dass es nämlich überall arschglatt ist. Plus, ich habe mir noch eine Erkältung zugelegt, damit es dann auch richtig Spaß macht. Die Erkältung hat mich allerdings weniger stark behindert als die Glätte, weil, es muss gestern irgendwie warm genug gewesen sein, oder in den letzten Tagen auf jeden Fall irgendwie auch mal warm genug gewesen sein, dass hier von dem rumliegenden Schnee die oberste Schicht geschmolzen ist. Zumindest überall, wo Leute langgelaufen sind. Und dann war es über Nacht wieder so kalt, dass die oberste Schicht wieder gefroren ist. Was jetzt heißt, ich habe hier überall lustige Eisschichten. Ja, da habe ich dann auch schon mit Hügeln und Bergen gekämpft. Weswegen ich das Intro jetzt nicht ganz da aufnehme, wo ich normalerweise Intros aufnehme. Aber da hätte ich einen Hügel hochgemusst. Und ich weiß ganz genau, dass ich jetzt heute nicht Hügel hochkomme. Ja, so. Wo ich allerdings hinkomme, ist wieder der klassische Dreiteiler, zwei Teile Politik, ein Teil, noch Tech und Space mit großer Mafia-Ecke. Und das Intro habe ich bei YouTube piratisiert. How to report the news. Ist auch rein vom Angucken her sehenswert. Könnt ihr mal bei YouTube suchen. So, und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 3, die Technik-Ecke, in der sich Meldungen aus der Mafia verstecken. Ja, ich kann mich drüber aufregen. Eine Atommeldung, eine Space-Meldung, weil das Shuttle ja noch nicht gestartet ist, während ich hier aufnehme. Und mehr. Kalik, partly sunnige, chillige Greetings bei 2 Grad, die sich viel zu liken wie minus 5, Comfort Level minus 3, Wind macht 26 bis 43 oder 32 km/h aus dem Southeast. Will heißen, es windet. Und es hat sich immer noch nichts dran geändert, dass die Wege alle super scheiße glatt sind. Es sei denn, sie sind komplett von Schnee und Eis befreit worden irgendwann. Der hier nicht. Der ist glatt. Aber immerhin kann man ein bisschen blauen Himmel sehen, wenn man oben hinguckt. Was keine gute Idee ist, weil man dann den Weg nicht mehr sieht. Ja, So, da bin ich dann wieder. Miet. Gucken wir doch mal. Was haben wir denn da? Als erstes hätte noch mal die Meldung. Vier alle. Ars Technica meldet, bei Comcast würden die IPv4-Adressen ausgehen und die würden jetzt ankündigen, dass sie mit IPv6 ein bisschen rumspielen wollen. Testen. So irgendwie verschiedene Techniken, wie man denn IPv6-Adressen auch tatsächlich mal verteilen kann. Ja. Dann Google bezahlt für Fehler. Google hat nämlich eine Sicherheitsinitiative ins Leben gerufen und künftig gibt es 500 US-Dollar für das Melden einer Sicherheitslücke in Chrome, sofern der Fehler von freiwilligen Helfern gefunden wurde. Das Angebot gilt auch für Chromium, die Open-Source-Version von Chrome. Belohnung von 500 US-Dollar für ein gefundenes Sicherheitsleck gibt es in der Regel, wenn der Fehler als gefährlich klassifiziert wird, aber auch weniger gefährliche Sicherheitslücken können zu einer Auszahlung führen. Zudem gibt es einen Sonderpreis in Höhe von 1.337 US-Dollar für Sicherheitslücken, die etwas Besonderes aufweisen. Über die Vergabe der Belohnungen wird eine Jury entscheiden. Von den Zahlungen kann prinzipiell jeder freiwillige Helfer profitieren. Nähere Details listet der zugehörige Blog-Eintrag von Google. Mozilla hat diesen Weg bereits im August 2004 eingeschlagen und honoriert das Finden von Sicherheitslücken in ihren Produkten. Ja. Sieht aus, könnte eine Heise oder Golem, keine Ahnung. Habe ich mir nicht hingeschrieben, deswegen weiß ich es nicht. So, und Google wartet jetzt erstmal die Tablette ab, weil irgendwie der hochrangige Google-Manager Nikesh Arora im Gespräch mit der Wirtschaftswoche einen Markteinstieg des Internetkonzerns bei Tablets nicht ausgeschlossen hätte, schreibt Golem. Wir müssen erst einmal abwarten, wie sich nun der Tablettmarkt entwickelt. Und dann entscheiden wir, ob Google in diesen Markt mitspielen muss, sagt der President for Global Sales Operations und Business Development bei Google. Hier ist es jetzt gerade ganz besonders glatt. Aber ich muss hier auch keinen Berg rauf. Ja, das Problem, wenn es immer wieder in der Nähe des Gefrierpunkt ist hat, dann wird es gerade mal warm genug, dass die oberste Schnee- und Eisschicht schmilzt, nur um dann in der nächsten Nacht wieder kalt genug zu werden, dass die oberste Wasserschicht gefriert. Was dann effektiv heißt, man hat eine hübsche Schneeschicht, die bedeckt ist von einer hübschen Eisschicht. Was dann effektiv heißt, das ist dann extrem unhaftbar. Bäh. Glatt, zu Deutsch. Ja, also jedenfalls, Google will jetzt erstmal abwarten, wie das mit Tabletten aussieht, weil da gibt es ja die große Tablettenankündigung von dem von der Obstfirma. Ja, so. Vor allem interessant sind dann die Leute, die sagen, naja, aber da würden dann ja die Chrome OS Netbooks mit dem iPad konkurrieren. Und die Chrome oder die Leute, die sagen, aber Chrome OS sei ja viel besser, weil das ist im Wesentlichen nur ein Browser, während das iPad ja dann doch ein bisschen mehr kann als nur Browsern. Na, so was wie native Anwendungen zum Beispiel. Und auch von sich aus schon mitgeliefertermaßen ein bisschen mehr. Aber ja, so, dann gibt's die Mafia-Ecke. Da hat der Heise-Ticker vermeldet, die Mitglieder des NDR-Rundfunkrates seien einmütig der Auffassung, dass die wichtigste Informationsmarke der ARD auf einer relevanten mobilen Plattform wie dem iPhone vertreten sein müsse, sagte die Vorsitzende des Rundfunkrates Dagmar Gräfin Kersenbrock im Anschluss an die Sitzung des Gremiums am Freitag in Hamburg. Bei der Tagesschau-App geht es nicht um die Verbreitung neuer Inhalte, sondern um bessere Bedienbarkeit. Die ohnehin vorhandenen und seit langem mobil abrufbaren Inhalte von tagesschau.de ließen sich mit der App auf dem iPhone besser und schneller aufrufen. Die von ARD aktuell Chefredakteur Kai Gnifke für das erste Quartal angekündigte kostenlose App für Smartphones war von Verbänden und Verlegern scharf unter Beschuss genommen worden, weil sie die Geschäftsmodelle der Privatunternehmen bedrohe. Besonders die Axel Springer AG kritisierte das Vorgehen der ARD. Zumal Springer seit kurzem Abangebote von Bild und Welt als Bezahlmodelle am Markt testet. Applet, nicht App. Aber ja. Also im Wesentlichen, das Aufsichtsgremium der ARD hat gesagt, macht eine iPhone-App. So, und jetzt ist scheißegal, ob Springer im Kreis hüpft oder im Viereck oder sonst was. Das Aufsichtsgremium der ARD hat gesagt, macht das. Na, da können die jetzt sonst was tun. Da hat der Springer Verlag jetzt seine dämliche Fresse zu halten. Aber hey, das werden sie nicht, keine Angst. Wobei, bisher sind sie mir noch nicht begegnet mit irgendwie einer neuen Kampagne. Das war irgendwie so ein Einmalbrenner über einen Jahreswechsel. Aber ja. So, dann gab es die Amazon-Macmillan-Geschichte. Und zwar gibt es einen US-Verlag Macmillan, der, oh Wunder, Bücher verlegt. Und zwar nicht verlegt im Sinne von verliert. Nicht so wie ich mit meiner Bankkarte. Ja, die habe ich auch verlegt. Sondern mehr so verlegt im Sinne von rausbringt. Und die hatten das Problem, die wollten irgendwie mehr, die wollten, dass die elektronischen Bücher bei der Amazone mehr kosten, nämlich irgendwie $15. So, die Amazone sagt ja irgendwie $10, Punkt. Der Schätz dabei ist, dass wohl das, was die Amazone an die Verlage bezahlt, unabhängig ist relativ vom Preis, den die Endkunden zahlen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der Verlag mehr Geld bekommt als die Amazone für das Buch, was effektiv hieße, das E-Book-Geschäft wäre ein reines Zuschussgeschäft an der Stelle. Na, aber ja, und jedenfalls gab es da also das Problem, die Macmillan-Leute haben gesagt, wir wollen aber, dass unsere Bücher auch in elektronisch $15 kosten. Und Amazon fand das gar nicht gut und hat deswegen dann sämtliche Macmillan-Bücher aus sämtlichen Angeboten genommen. Na, so frei nach dem Motto, wenn ihr halt mehr wollt, dann wollen wir euch nicht mehr verkaufen. Und am Sonntag waren die Bücher dann aber wohl wieder zu haben, weil Amazon nachgegeben hat, weil die Begründung ist ein echter Begründungsfehl. We want you to know that ultimately, however, we will have to capitulate and accept Macmillan's terms, because Macmillan has a monopoly over their own titles, and we will want to offer them to you, even at prices we believe are needlessly high for e-books. Oder kurz zusammengefasst, der Verlag hat ein Monopol an den Büchern, die der Verlag verlegt. Ja, ach, natürlich hat der Verlag ein Monopol an Büchern, die dieser Verlag verlegt. Zumindest in den USA. Na, also Begründung fehlt, fällt mir dazu spontan ein. Also der Begriff Monopol passt da irgendwie nur sehr begrenzt rein in den Satz. Der hat da irgendwie nichts zu suchen, aber ja. Habe ich mir am Montag aufgeschrieben. Piep, piep. 13 Uhr. Dann gibt es mal wieder Verleger-Bullshit. Ja, hier ist windig. Ich glaube, wenn es so windig ist, laufe ich da nicht den großen Weg da außen rum. Ich habe auch noch das Problem, dass ich die Treppe da hinten wieder nicht runterkäme. Rumlaufen ist sowieso bei so eisigem Weg keine gute Idee. Würdest du... Also... Meine Fresse, ist der Lärm. Also die Verlage in Europa, die wollen selbstbewusster und konsequenter auf eine Bezahlung ihrer Inhalte auch im Internet drängen, schreibt Heise. Eine entsprechende Strategie hatte der Präsident des Europäischen Zeitungsverlegerverbandes ENPA, Waldo Lehari Jr. angekündigt. Wir brauchen eine wehrhaftere Grundeinstellung für wertvolle Inhalte, sagte Lehari in einem Gespräch mit der deutschen Presseagentur dpa. Die Verlage müssten auch mit Google und anderen Suchmaschinenbetreibern über eine angemessene Vergütung von redaktionellen Inhalten reden. Warum? Ihr stellt die ins Internet. Wenn Google und Co. die ins Internet stellen würden, könnte man ja noch sagen, okay, da gibt es eine Grundlage, auf der man tatsächlich reden müsste. Aber ihr stellt eure Inhalte selber ins Netz. Aber ja, geht ja noch weiter. Wir wollen unsere Strategie von Schweden bis Italien koordinieren und jetzt Gas geben. Bundeskartellamt, Fass. Na, wenn sie sich bei Krankenversicherungen 8 Stück, die am gleichen Tag verkündigen, dass sie 8 € haben wollen, krampfhaft aufregen, dann wäre das hier jetzt auch eine gute Gelegenheit, mal zu gucken, wie das denn da so aussieht. Ob das nicht vielleicht sogar illegal ist, was die da ankündigen. Aber ja, sagte Lehari, bla bla von Schweden bis Italien koordinieren und jetzt Gas geben, sagte Lihari, der auch Verleger des Reutlinger Generalanzeigers ist. Die Zeitungsverleger in Belgien hätten bereits erfolgreich gegen Gogle geklagt und die italienischen Zeitungsverleger ein Kartellverfahren gegen Gogle eingeleitet. In Brüssel rücke, ausgelöst unter anderem von Vergleichsvorschlag von Gogle an, die US-amerikanischen Buchverleger der gesamte Themenkomplex deutlich stärker in den Vordergrund. Es geht laut Lihari in Europa nicht nur um das Nutzen von redaktionellen Inhalten und Angeboten der Verlage durch Dritte. Die deutschen Verleger haben nach seinen Angaben kein formales Verfahren beim Bundeskartellamt eingeleitet. Ach, haben sie nicht? Komisch, da habe ich aber schon was anderes gehört. Vielmehr seien der Behörde die Bedenken bekannt, ob Gogle bei der Anzeige von Suchergebnissen unfair und wettbewerbswidrig vorgehe. Lihari vertritt als NPA-Präsident Zeitungsverleger aus 26 Ländern mit insgesamt 5200 Zeitungen. Er begrüße die jüngsten Versuche von Verlegerorganisationen und zahlreicher Großverlage, die Anführungszeichen kostenlos Kultur Anführungszeichen im Internet zu bekämpfen. In der Überzeugung, dass es mit dem kostenlosen Angebot so nicht weitergehen kann, gibt es europaweit ganz große Übereinstimmung. Dies könne eine Grundlage für weitere Schritte sein. Allerdings sei in der Verlagsbranche in puncto Konsequenz noch Überzeugungsarbeit zu leisten. Wenn zum Beispiel das Leistungsschutzrecht kommt und die bislang gelebte Einstellung gegenüber den Suchmaschinenbetreibern bleibt, ist nicht viel gewonnen, so Lihari. Er erwartet konkrete rechtliche Regelungen zum Leistungsschutzrecht in den nächsten Monaten. Ich freue mich über den Erkenntnisprozess, dass wertvolle geistige Werke, Güter und Leistungen nicht einfach kostenlos gestohlen werden können. Also erstens mal wäre der Erkenntnisprozess vielleicht schon mal, dem wäre damit schon mal geholfen, wenn die Verleger überhaupt mal verkünden würden, was sie eigentlich für Rechte haben wollen. Wir wollen ein Leistungsschutzrecht, ja, und was soll davon geschützt sein? Ha? Was denn? Konkret, was wollt ihr euch schützen lassen? In welcher Form wollt ihr euch das schützen lassen? Na, sich immer nur hinzustellen und sagen, wir wollen ein Leistungsschutzrecht, weil solange wir kein Leistungsschutzrecht haben, Punkt, Punkt, Punkt. Na, was wollt ihr euch schützen lassen? Das Zitat, da gibt es so im Urheberrecht im Moment so eine lustige Ausnahmeregelung, dass man zitieren kann, was man will, ohne irgendwie vorher um Erlaubnis fragen zu müssen und auch ohne dafür Geld abdrücken zu müssen. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass das Zitatrecht fällt, oder? Und wenn doch, dann sind die Verlage einfach schlicht und ergreifend tot. Ne, weil wenn man nicht mehr zitieren darf, ja, ne, dann, ach, wisst ihr was, geht sterben, geht schnell sterben. Ja, aber hey, ja, und hier so von wegen das wertvolle geistige Werke. Was für geistige Werke? Egal. Güter und Leistungen nicht einfach kostenlos gestohlen werden können. Kostenlos gestohlen ist sowieso schon mal erstmal Bullshit. Außerdem wird, wenn irgendwie Google auf einer Google-News-Seite Ausschnitte von Texten, die die Verlage selber in das Internet hineinstellen, wiedergibt, dann ist da mal gar nichts gestohlen. Aber soweit geht's irgendwie bei diesen Verlegerpfeifen mal wieder nicht. Na, also es ist wieder das gleiche dämliche Geschwalle, was die eigentlich immer rausbringen. Nichts Konkretes sagen, aber irgendwie heiße Luft von sich geben. Ich meine, gegen heiße Luft hätte ich jetzt gerade spontan nichts wegen, weil hab kalte Finger, aber ja. Von der Politik fordert der Verlegerpräsident keine unmittelbare Unterstützung für die wirtschaftlich und strukturell gebeutelte Medienbranche, aber bessere Rahmenbedingungen. Die beste Hilfe der Regierung wäre es, einen Teil der Gesetze und Einschränkungen wie Werbereglementierungen und Zugangsbeschränkungen zurückzudrehen. Wir wollen freier atmen können und brauchen wieder mehr Sauerstoff für publizistische und unternehmerische Freiheit. Ah, ihr wollt Werbung als bezahlte Werbung, also als recherchierte Artikel ausgeben oder was? Leute, das hat einen Grund, dass ihr das nicht dürft. Na, und erinnert auch euer blödes scheiß Leistungsrecht, von dem ihr nicht sagen könnt, was ihr da eigentlich genau haben wollt, nix. Däh. Wir wollen im Wesentlichen die Kunden abzocken, ist das, was er sagt. Ohne es direkt sagen zu wollen, wegen, weil das wird ja dann auffallen. Dies sei keine isolierte deutsche Position, sondern gemeinsamer Wille der Mehrheit der Medien in Europa. Ja Mensch, dann schaffen wir doch die Mehrheit der Medien in Europa ab. Hätte ich jetzt auch nicht akut was gegen. Insofern seien die Verleger höchst verwundert, dass die Bundesregierung, vertreten durch das Bundesumweltministerium, entgegen eigener Ankündigung neue Werberegeln nicht verhindert habe, sagte Lihari. Die EU habe ohne ein Veto aus Berlin beschlossen, dass künftig in der Werbung zum Beispiel für Kühlschränke und andere energieverbrauchende Produkte wie Fernseher deren Energieeffizienz angegeben werden muss. Dies sei ein erneuter Angriff auf die Werbefreiheit. Werbefreiheit. Ja, weil sie die Energieeffizienz angeben müssen. Ne? Es ist nicht so, als wäre das irgendwas, wo man sagen könnte, ja, also diese Forderung ist absurd. Sondern die Energieeffizienz, da kann man ja nun tatsächlich sagen, Mensch, das hilft den Kunden, wenn die angegeben werden muss. Na, also was die haben wollen, ist im Wesentlichen halt wirklich Kunden verarschen. Wenn sie sich gegen jedes bisschen Kundenschutz wehren, dann wollen die Verleger einfach keine Kunden haben. Oder der Verlegerverband will den Lehari nicht mehr haben. Na? Das Lehari. Die Lage der Medienhäuser in Deutschland ist nach Leharis Ansicht weiterhin wesentlich besser als die vieler Verlage im europäischen Ausland und erst recht als in den USA. Auch im Krisenjahr 2009 sei nicht nur gespart worden. Es werde erfreulicherweise in zunehmendem Maße in neue Ideen und Produkte wie Sonderpublikationen und Magazine investiert. Die Suche nach der Nische unter der digitalen Zukunft läuft auf Hochtouren. Ja, weil ihr vor 2 Jahren mitgekriegt habt, dass es ein Internet gibt, oder was? Sag mal. Die Bedeutung der Zeitung sei ohnehin nicht nur an der leicht sinkenden Auflage zu messen. Vielmehr habe die Zeitung dank großer Reichweite und unangefochtener Glaubwürdigkeit weiterhin eine herausragende Rolle in der Medienlandschaft. Für 2010 erwartet Lehari eine wirtschaftliche Seitwärtsbewegung in den Verlagen. Aha. Also, zu gut Deutsch. Immer weniger Leute wollen die Papierzeitung kaufen. Und da sagt er, ja, aber daran kann man das ja nicht messen. Wir sind ja trotzdem immer noch ganz doll wichtig, wegen weil, blub. Na, es gibt immer weniger Leute, die bereit sind, Geld dafür auszugeben, was die da in Papier rausrücken. Aber sie sind weiterhin total wichtig. Ja, nee, ist klar, geh weg, geh sterben, schnell, sonst sorg ich dafür. Habe ich mir jedenfalls am Montag hier reinkopiert. So, dann hätten wir RTL-Bullshit. Gerhard Zeiler, Geschäftsführer der RTL Group, hat die Politik aufgefordert, Zugangsanbieter und Telekommunikationsunternehmen vor Urheberrechtsverstöße ihrer Kunden zur Verantwortung zu ziehen. Wegen weil darum, na, die Inhalteanbieter sollten Schadensersatzansprüche gegen die Provider richten können, sagte der Sendergruppenchef am heutigen Donnerstag auf dem Symposium Perspektiven für die Kreativität des Verbands Privater Rundfunk und Telemedien, VPRT, und der VG Media in der Berliner Bertelsmann-Niederlassung. Piraterie ist Diebstahl, Diebstahl ist verboten, das Verbot gehört durchgesetzt. Piraterie ist Diebstahl ist Bullshit. Na, Piraterie in dem Sinne, wie er das da gerade meint, ist nämlich das nicht autorisierte Vervielfältigen digitaler Güter, was übrigens bei digitalen Gütern ohne jeden Verlust funktioniert und was übrigens, nachdem die Güter vervielfältigt sind, nicht dafür sorgt, dass sie irgendwo verschwinden würden. Und bei Diebstahl, so dem klassischen Ladendiebstahl, sind im Laden weniger Waren. Aber hey, na, also Bullshit. Blablabla, bla, bla, bla. Das sei nur möglich, wenn Telekommunikationsunternehmen in Anspruch genommen würden, weil wir nämlich zu blöd sind, auch noch den letzten Kunden zu verklagen. Das steht da nicht, aber das ist das, was da im Wesentlichen drin steckt. Nach Meinung des VPRT steht der private Rundfunk zusammen mit der restlichen Film- und Sendewirtschaft nach der Musikindustrie durch technologische Entwicklungen vor erheblichen Herausforderungen. Im Internet habe sich durch ausländische Angebote illegaler Inhalte eine florierende Schattenwirtschaft entwickelt. Nein, es ist ein Millionenmarkt, wäre der Begriff, wenn wir denn dann schon mal so in der Dumpfkuhecke rumhuren wollen. Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche sollten erleichtert werden, indem der bestehende zivilrechtliche Auskunftsanspruch gegen Provider ausgeweitet wird. Der VPRT sieht auch ein Verwarn- und Sanktionssystem bei Rechtsverstößen, wie beim französischen Ansatz der abgestuften Erwiderung, als nötig an. Abgestufte Erwiderung alias Graduated Response alias Three Strikes alias Hadopi. Na? Also was die wollen, ist im Wesentlichen auch Leute aus dem Internet kegeln. Hey, liebe RTL Group, dann lasst euch bloß nicht dabei ertappen, dass ihr irgendetwas nicht lizenziert verwendet. Weil dann werdet ihr nämlich aus dem Fernseher gekegelt. Leute, das ist doch... Ey, haben wir hier nur noch mit Idioten zu tun? Ja gut, in der Medienmafia-Ecke ja. Da gibt es fast nur Idioten. Beim bisherigen Auskunftsanspruch stört sich der Verband vor allem an den Verwendungsbeschränkungen aus dem Telekommunikationsrecht, da die Vorratsdaten nur von Sicherheitsbehörden abgefragt werden dürfen. Ja, ne? Das ist doch so erwartbar. Ja, natürlich, sie wollen an die verdachtsunabhängig gespeicherten Verbindungsvorratsdaten ran. Das, was von Anfang an klar war. Das, was so von Anfang an klar war, dass man sich irgendwie wundert, warum da irgendwie das nicht jedem vorher offensichtlich war. Weil, ne, ich meine mich dumpf entsinnen zu können, dass ich damals, als das tolle neue Auskunftsrecht kam, schon laut darüber nachgedacht habe, dass sie da eigentlich nur an die Vorratsdaten ran wollen, was sie aber dummerweise danke dem einstweiligen Urteil eines unwesentlichen Gerichts mit dem Vornamen Bundesverfassungs nicht durften und auch bis heute nicht dürfen und hoffentlich auch nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht dürfen werden. Falls denn das Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung nicht ohnehin komplett knickt, was, nun ja, bis das Urteil da ist, wissen wir nicht, wie es urteilen wird. Für die Durchsetzung von Urheberrechten lägen die begehrten Verbindungsdaten, die 6 Monate gespeichert werden müssen, häufig nicht vor. Zudem sollten Zugangsanbieter beispielsweise angehalten werden, die auch von der Filmwirtschaft als Bedrohung empfundene linke Seite kino.to zu sperren. Ja, wenn wir dann nämlich schon eine hübsche Zensurinfrastruktur haben, ne, das wäre ja schlimm, wenn man die nicht nutzen würde. Ja, wenn ihr die Seite als schlimm empfindet, dann geht hin und verklagt den Betreiber, ihr dämlichen Pfeifen. Wenn ihr das nicht könnt, dann ist sie offensichtlich nicht illegal. Nicht illegal genug. Däh. Aber ja, komm. Weiter setzt sich die Branche für eine Beteiligung an der Vergütungspauschale für Lehrmedien und Kopiergeräte ein. Die Fernsehbranche will an Kopierabgaben für Lehrmedien beteiligt werden. Warum? Habe ich irgendwie offiziell eine Methode, wie ich irgendwie RTL auf eine CD kippen kann? Mal ganz davon abgesehen, dass ich das nicht will, aber gäbe es da überhaupt irgendeine Möglichkeit? Wäre mir neu. Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hält eine Beteiligung der Sender an der Urheberrechtspauschale für vorstellbar. Die Regierung habe sich auch eine Ausdehnung von Leistungsschutzrechten vorgenommen. Einen rechtsfreien Raum könne sie im Internet aber nicht erkennen. Ach, schade. Hier seien mit dem Auskunftsanspruch neue Möglichkeiten zur effektiven Rechtsdurchsetzung geschaffen worden. Der erweiterte Zugriff auch auf die Vorratsdaten gehöre aber nicht zum Programm des Justizministeriums, was vielleicht auch einfach daran liegen könnte, dass doch die im Koalitionsvertrag drin steht, so im Wesentlichen, es gilt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das einstweilige. Was übrigens auch gilt, selbst wenn die Koalition sich das da nicht reingeschrieben hätte. Da hinten ist ein Hund. Ja, 13.15 Uhr und der Hund ist übrigens gut erzogen. Ja, wir stehen dem französischen Modell der Internetsperren ablehnend gegenüber, betonte Leuthäuser-Schnarrenberger. Wir halten das für einen unverhältnismäßigen Eingriff. Die Debatte über Haftungsansprüche gegen Zugangsanbieter könne zudem nicht allein national geführt werden. Man dürfe auch nicht verkennen, dass die Digitalisierung eine ganz andere Generation mit wenig Wertschätzung gegenüber dem Urheberrecht hervorgebracht habe. Hier müsse zunächst mehr aufgeklärt werden, sonst erreiche die Politik die Bürger nicht mehr oder die Piratenpartei erfahre weiteren Zulauf. Und das wäre schlecht, weil die anstehende weitere Novellierung des Urheberrechtsgesetzes bezeichnete die Ministerin als Körbchen. Solange es nicht A-Körbchen sind, die sind ja in Australien verboten. Aber ja, anders als bei den ersten beiden Reformpaketen werde es beim Nachjustieren bleiben. Seit Sommer würden dafür Stellungnahmen gesammelt, die wir erst einmal gewichten müssen. Vor allen Dingen Körbchen. Wenn da das Leistungsschutzrechtchen mit drin ist, dann ist es aber ein großes Körbchen. Aber ja. Also im Wesentlichen auch die RTL-Pfeifen wollen noch irgendwie Geld von Lehrmedien und wollen irgendwie Blubber. Was mir dann auch nur einfällt. Viele lustige Beleidigungen. So, dann gibt es eine erfreuliche Meldung aus Australien. Der australische Provider iiNet ist nämlich, gab es eine heiße Meldung, nicht für Urheberrechtsverletzungen verantwortlich, die von seinen Kunden begangen wurden. Hat ein Gericht in Sydney die Klage von 34 Filmstudios nämlich abgewiesen. Zwar würden iiNet-Kunden zweifelsohne Urheberrechtsverletzungen begehen, doch sei dem Provider nicht anzulasten, seine Kunden dazu zu ermächtigen. Damit liege kein mittelbarer Verstoß gegen australisches Copyright vor. Die Filmstudios, darunter Universal, Warner, Paramount und Fox, hatten im November 2008 gegen den Provider geklagt. Nach australischem Urheberrecht kann jemand, der die Mittel für einen Verstoß bereitstellt, dafür haftbar gemacht werden. Der Zugangsanbieter lasse Urheberrechtsverletzungen seiner Kunden wissentlich zu, ohne dagegen etwas zu unternehmen. Damit habe der Provider selbst gegen das Urheberrecht verstoßen und sein Haftungsprivileg verwirkt, argumentierten die Hollywood-Studios. Dem konnte der Vorsitzende Richter Dennis Cowdroy nicht folgen. Der Provider stelle zwar den Internetzugang, doch sei der alleine nicht das Medium, mit dem die fraglichen Urheberrechtsverletzungen begangen werden, begründet Cowdroy seine Entscheidung. Mittel zum Zweck sei das BitTorrent-System, das sich der Kontrolle des Providers entziehe. IINet habe die darüber begangenen Urheberrechtsverletzungen nicht zugelassen oder gebilligt. Bemerkenswert ist der Prozess auch, weil Cowdroy erlaubt hatte, aus dem Gerichtssaal zu twittern. IINet-Chef Michael Malone hatte das Urteil am Donnerstag selbst bekannt gegeben. Das Verfahren hat bereits öffentliches Interesse sowohl in Australien als auch im Ausland geweckt, begründete der Richter die Twitter-Erlaubnis. Das sei offenbar der erste australische Prozess, der getwittert und getweetet werde. Ja, was denn jetzt? Getwittert und getweetet klingt irgendwie blöd. Für ein Urheberrechtsverfahren mit Internetbezug sei das auch ziemlich passend. Habe ich mir gestern einfach mal aufgeschrieben. Kornmeier ist dann übrigens noch so ganz nebenbei gescheitert, weil nämlich das Amtsgericht Frankfurt festgestellt hat, dass bei einer Raubkopierabmahnung keine Gebühren zu zahlen sind, zumindest nicht nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, weil es da auch die Aussage gab, dass DigiProtect und Kornmeier nämlich keine Vereinbarung nach RVG geschlossen haben, sondern irgendeine andere, die sie nicht rausrücken wollten. Und solange sie nichts rausrücken, sind sie leider auch damit nicht befugt, irgendwelche Kosten von Abgemahnten zu ersetzt bekommen zu können. Und also schlicht und ergreifend, die wollen nicht sagen, was DigiProtect zahlt. Und damit kriegen sie auch genau das, nämlich gar nichts. So, dann gibt's eine Atommeldung, spanischer Scherz. In Spanien haben sich nämlich Medienberichten zufolge 11 Gemeinden um den Bau eines Atommülllagers auf ihrem Gebiet beworben. Weil die würde nämlich Arbeitsplätze schaffen. Das Interesse der Bewerber wurde unter anderem dadurch geweckt, dass die geplante Atommüllanlage rund 100 Arbeitsplätze schaffen soll. Außerdem soll die ausgewählte Gemeinde mehrere Millionen Euro als Fördergelder erhalten. Und dafür hat sie dann auf Jahrtausende hin großen Spaß an lustig vor sich hinstrahlendem Material. Aber ja. Dann gibt's, hatte ich mir nochmal hingeschrieben, die Geschichte, dass ja bei der iPad-Vorstellung auch schön zu sehen ist, während Steve da bei der New York Times auf der Webseite rumsurft, dass da kein Flash-Plugin ist im Pad. Und da gibt es ja irgendwie die verschiedenen Aufreger-Leute, die da meinen, sie müssten sich darüber aufregen, dass das Pad ja kein Flash enthalte. Dummerweise, weil Flash ja so wichtig sein. Dummerweise, laut John Gruber, könnte die ganze Geschichte Absicht sein, weil Apple den gesamten Code sonst unter Kontrolle hat und jederzeit neu kompilieren könnte, wenn zum Beispiel irgendwie eine neue Plattform rauskäme, auf der Quatsch laufen müsste. Na, die 64-Bit-Migration von Mac OS 10.5 nach 10.6, die ja, wie war das, bei 10.5 gab es nur zwei Anwendungen, die 64-Bit waren, bei 10.6 gibt es nur zwei, die es nicht mehr sind oder die es noch nicht sind. Na, und diese ganze Migration, die geht einfach nur, weil Apple halt alles unter Kontrolle hat. So, beim Flash-Plugin haben sie sich ja sogar dann noch einen neuen Weg geschaffen, wie sie Plugins einbinden können, weil erstens 32-Bit-Flash-Plugin in einem 64-Bit-Safari irgendwie keinen Sinn ergäbe. Na, das macht auch unter Nintendo keinen Sinn. Deswegen gibt es ja den, bei 64-Bit-Windowsen gibt es Wege, dass man den Internet Explorer in 32-Bit-Modus starten kann, damit man irgendwelche 32-Bit-Scheiße ausführen kann. Ja, plus ist halt so, dass irgendwie beim Abstürzen von irgendwas am liebsten Flash abstürzt. Ich habe auch noch eine Aussage von Steve, das sei so. Und deswegen wird Flash wohl hoffentlich auch nie aufs Pad kommen. Da gab es dann auch irgendwie lautes Genöle von Adobe. Die haben irgendwie im Internet rumgenölt, dass doch Flash, das sei doch so wichtig, und haben dann irgendwie gefotoshoppte Screenshots geschnitzt von irgendwelchen bösen Webseiten, die doch alle so wichtig seien. Was allerdings alles irgendwie reine Verarsche war, weil da gibt es genügend andere Wege. Aber ja. Plus, die haben im Kommentarbereich zu dem Artikel haben die ganz, ganz viel Haue bekommen. So, frei nach dem Motto, ich hoffe, dass ihr niemals auf das Pad kommt. Und Co. So, dann gibt es in Polen gibt's einen Priester, der verlangt von Kindern, die bei ihm regelmäßig zur Messe kommen wollen, dass die doch mit ihrem Fingerabdruck sich identifizieren können. Weil wenn sie nämlich es schaffen, innerhalb von 3 Jahren 200 Mal einer Messe beizuwohnen, sind sie nicht mehr verpflichtet, ein Firmexamen abzulegen. Na, also jetzt haben Fingerabdrucksensoren es schon in die polnische Kirche geschafft. Dabei ist Polen doch gerade frisch im Mittelalter wieder angekommen. Im Mittelalter gab es noch keine Fingerabdrucksensoren. Können Sie sich mal entscheiden, ob Sie jetzt Mittelalter oder Neuzeit sein wollen? Wäre mal irgendwie ganz praktisch. Aber ja. So, Space-Meldung. Ich habe es mir am Montag da mal aufgeschrieben. Obama hat offiziell das verkündet, was ich letzte Woche schon als Gerücht im Podcast hatte. Das Constellation-Programm wird abgerissen, eingestampft. Constellation-Programm ist die Ares 1, Ares 5 plus Orion, die Kapsel, plus alles, was da noch außen rum steht, inklusive Launchpad 39B. Das können sie dann komplett einmotten. Das Shuttle wird außerdem nicht verlängert. Will heißen, jetzt sind noch genau 5 Shuttle-Missionen übrig, während ich das hier aufnehme. Am Sonntag, 10 Uhr, was war's? 59? Sollte ja Endeavour starten. So, während ich das hier jetzt am Freitag aufnehme, weiß ich nicht, ob am Sonntag 10.59 Uhr Endeavour startet oder nicht. Auf jeden Fall steht ein Startversuch an. Und ich habe so die dumme Hoffnung, dass sie es schaffen. Bis September sollen die da irgendwie abreißen. Der Scherz an der ganzen Geschichte ist, Obama rückt allerdings trotzdem mehr Geld für NASA raus, weil die sollen dann irgendwelche privaten Firmen dabei unterstützen, dass die irgendwas schnitzen. Also die Abschaffung von Constellation finde ich auf der einen Seite nicht schlecht, weil das Ares-Programm war einfach, sagen wir mal so, ich bin kein Freund davon gewesen. Was unter anderem daran liegt, dass ich eine Rakete, die mit einem SRB unten dran ist, einfach nicht mag. Ich mag Geräte, die ihre 6,5 Sekunden oder wie viel es dann auch immer sind, vor dem Start noch laute Geräusche von sich geben können und nicht einfach peng und abfliegen. Aber ja, so, und jetzt sollen da halt irgendwie kommerzielle Systeme hinkommen. Keine Ahnung, ob das irgendwie eine Chance ist. Auf jeden Fall ist es ein Widerspruch gegen das, was Obama noch als Präsidentschaftskandidat verkündet hat, so von wegen, ja, und er wird eine Verlängerung des Shuttles, da wird er machen und tralali, weil, ja, er verlängert das Shuttle nicht. Da ist jetzt auch die eine optionale Mission, STS-135, was die allerletzte Mission hätte werden sollen, die ist jetzt aus dem Manifest wohl auch wieder gestrichen. Also Atlantis fliegt nur noch einmal, nicht zweimal. So. Ja, dann gab es am Dienstag aus der Apple-Welt iTunes 903 mit A number of important bug fixes, including iTunes no longer ignores your remember password for purchases setting. Ja, weil iTunes hat einen regelmäßig immer wieder nach Passwort gefragt, auch wenn man das Häkchen bei erinnere dich doch mal an das Passwort gesetzt hat. Addresses problems with syncing some smart playlists and podcasts with iPod. Was nicht das iPod, also iPhone/iPod-Touch-Sortierungsproblem bei den Smart Playlists meint, sondern irgendwas anderes. Resolves a problem recognizing when iPod is connected. Mich wundert ein bisschen, dass sie einen Resolves Problems when connecting an iPod, weil WBOS hat doch noch kein neues, wir synken uns aber trotzdem mit iTunes Feature bekommen. Aber ja. Und blub. Was sie damit nicht lösen, ist das Skriptproblem, dass die Skripte, wie man sie unter 10.6 korrekt erstellt, von iTunes nicht anerkannt werden. Der kennt die nicht. Ne, billige Lösung ScriptPal verwenden. Und was er auch nicht löst, iPhone-Playlists, ergo, ja, ist jetzt kein cooles Update. Dann gab es auch noch die Meldung, dass Apple Marktführer im vierten Quartal 2009 bei im Einzelhandel verkauften PCs mit einem Preis von über 1.000 US-Dollar war, haben zumindest die NPD Group rausgerückt und das sei irgendwie ganz toll. Ja, dann gab es außerdem auch noch eine Meldung, Patenttrolle wären übrigens erfolgreicher als echte Patentinhaber. Firmen, die eigene Patente als Lizenzverwalter verwalten und diese nicht selbst anwenden, haben laut einer US-Studie in den vergangenen Jahren deutlich höhere Schadensersatzzahlungen zugesprochen bekommen als tatsächliche Patentanwender. Wo sich dann der geneigte Zugucker irgendwie wieder die Frage stellt, was zum Kuckuck geht da eigentlich ab? Also PricewaterhouseCoopers hat da untersucht und zwischen 2001 und 2008 im Schnitt dreimal so hohe Entschädigungen vor Gericht gesehen. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, was zum Kuckuck geht da eigentlich ab. Aber ja, das hatte ich jetzt schon erwähnt. Dann ist iPhone OS 3.1.3 am Dienstagabend rausgekommen, enthält irgendwie ein paar Sicherheitsfixes, ein 3GS-Batterie, Dingsbums-Feature, ein App-Absturz oder Nicht-Startfix und irgendwas zur japanischen Tastatur. Nichts, was ich irgendwie dringend brauchte. Kein Fehler, der mich irgendwo betroffen hätte. Und dann ist ein Feature drin, Tethering für nicht gelockte iPhones gibt's auch, aber ansonsten harmlos und vor allen Dingen fixt nicht die smarte Playlist-Reihenfolge. So, da hatte ich vorher irgendwie mal dumpf drauf gehofft, hat es nicht, von daher, ja. So, dann am Mittwoch habe ich mir aufgeschrieben, Google schiebt für das Nexus-Telefon ein Update raus, was auch in USA natives Multitouch ermöglichen würde. Interessanterweise, offiziell tun sie so, als wäre das ein Feature, was erst in Androiden OS 2.1 möglich sei. Das, sagen wir mal so, es gibt zumindest Grund zur Annahme, dass das Bullshit ist, weil, sagen wir mal so, ich habe auch schon bei einem Kollegen einen, wie heißt denn der Droid hier in Deutschland, einen Miele-Stone berühren dürfen, auch mit mehreren Fingern, und da konnte ich den dann dazu bringen, dass er Multitouch-Gestures abgenommen hat, also reinzoomen, rauszoomen und so, ne? Pinch to zoom. Und also die Behauptung von Google in USA ginge das aber erst ab 2.1, wundert mich ein bisschen. Aber ja. So, und eine erfreuliche Meldung aus dem LHC, der kommt demnächst irgendwann diesen Monat wieder zurück. Kühlung ist jetzt auch alles wieder grün geworden und soll dann lange laufen, nämlich 18 bis 24 Monate am Stück. Winterpause lassen sie aus, weil Problem ist, sobald sie in die Winterpause gehen, brauchen sie wieder ewig, bis sie alles wieder auf Temperatur haben. Aber wenn sie die Kühlung wirklich ausschalten, dann wird es halt relativ warm im Tunnel und dann brauchen sie wieder arg lange, bis sie auf Temperatur sind. Und dafür werden sie dann nach den 18 bis 24 Monaten, also wahrscheinlich in 2012, eine lange Pause einlegen, weil sie da nämlich nochmal an alle Tunnelsegmente ran müssen und irgendwie Teile wechseln. So, sie hatten vorher überlegt, sie hätten ja auch irgendwie kleine Downtimes hinnehmen können, dass sie immer in einzelnen Segmenten sind, da dann die Teile wechseln, und haben sich jetzt aber entschieden, nö, sie machen jetzt einen langen Lauf, bis sie irgendwie einen bestimmten Datenpunkt erreichen, keine Ahnung. Also sie können nicht sagen, ob sie jetzt 18 oder 24 Monate oder irgendwo davor oder dahinter bleiben, aber auf jeden Fall, sie laufen jetzt erstmal lange und dann machen sie halt eine lange Pause, und wenn sie dann wieder zurückkommen, dann gehen sie auf die vollen 7 Teraelektronenvolt je Strahl, also 14 TeV Kollisionen. So, vorher machen sie jetzt erstmal 7 TeV Kollisionen, also mit 3,5 pro Strahl. So, sobald es da weitergeht, gibt es da wenigstens was zu gucken, wenn es dann schon kein Shuttle mehr gibt. So. Dann gibt es in der Musik einen Titel, den dürft ihr kennen, wenn ihr schon länger meinen Podcast hört. Das ist nämlich von Rhonda Lawrence, der Titel Winter Moon. Ist hier allerdings jetzt als 9. Track aus dem Album Movements in the Moment mit dabei, mit 5 Minuten 40. Zu finden ist das Album Movements in the Moment von Rhonda Lawrence auf magnatune.com. Und danach habe ich dann eine großzügig levelierte Fassung von Derek Sivers' Weird or Just Different, einem 2.41 TED-Talk. Klein, knuffig und fand ich nicht uninteressant. So, und ehe mir jetzt die Hände hier noch ganz abfrieren, jetzt wird es nämlich wirklich ernsthaft kalt an den Fingern, ehe mir die Hände total abfrieren oder ich mir beim hier langschleichen irgendwann das Genick breche, sag ich einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so getan habt, um mich hier hören zu können. Dass hier die Sonne scheint, hilft übrigens dem Wetter auch nicht deutlich. Aber ja, so, und dann drohe ich einfach mal damit, dass ich voraussichtlich auch nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, wenn ich wieder genügend Themen zusammensammle. Oh, ich meine, ich sammle ja immer zu viel. So, und dann sage ich einfach nochmal viel Spaß mit Wintermoon von Rhonda Lawrence und dem TED Talk. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
So imagine you're standing on a street anywhere in America, and a Japanese man comes up to you and says, excuse me, what is the name of this block? And you say, I'm sorry, well, this is Oak Street, that's Elm Street. This is 26th, that's 27th. And he says, okay, but what is the name of that block? And you say, well, blocks don't have names. Streets have names. Blocks are just the unnamed spaces in between streets. He leaves a little confused and disappointed. So now imagine you're standing on a street anywhere in Japan. You turn to a person next to you and say, excuse me, what is the name of this street? And they say, oh, well, that's block 17 and this is block 16. And you say, okay, but what is the name of this street? And they say, well, streets don't have names. Blocks have names. Just look at Google Maps here. There's block 14, 15, 16, 17, 18, 19. All of these blocks have names, and the streets are just the unnamed spaces in between the blocks. And you say, okay, then how do you know your home address? I said, well, easy. This is District 8. There's block 17, house number 1. You say, okay, but walking around the neighborhood, I noticed that the house numbers don't go in order. He said, of course they do. They go in the order in which they were built. The first house ever built on a block is house number 1. The second house ever built is house number 2. Third is house number 3. It's easy. It's obvious. So I love that sometimes we need to go to the opposite side of the world to realize assumptions we didn't even know we had and realize that the opposite of them may also be true. So, for example, there are doctors in China who believe that it's their job to keep you healthy. So any month you are healthy, you pay them. And when you're sick, you don't have to pay them because they failed at their job. They get rich when you're healthy, not sick. In most music, we think of the one as the downbeat, the beginning of the musical phrase. One, two, three, four. But in West African music, the one is thought of as the end of the phrase, like the period at the end of a sentence. So you can hear it not just in the phrasing, but the way they count off their music. Two, three, four, one. And this map is also accurate. There's a saying that whatever true thing you can say about India, the opposite is also true. So let's never forget, whether at TED or anywhere else, that whatever brilliant ideas you have or hear, that the opposite may also be true. Domo arigato gozaimashita.